Hallo, hier ist der Podcast Raus aus der Schublade der Katholischen Akademie Hamburg. Wir öffnen die Schubladen in unseren Köpfen und lassen frischen Wind an alte und neue Themen. Heute wollen wir Maria aus der Schublade rausholen und wir, das ist mein Gast heute, Schwester Maria Magdalena Jardin und ich bin Veronika Schlöer. Schwester Maria Magdalena Jardin wurde 1967 in Henrichenburg, das liegt im Ruhrgebiet, geboren und sie hat sich mit 21 Jahren auf einen besonderen Weg gemacht. Sie ist nämlich ins Kloster eingetreten. Wenn ich mich an meine Zeit mit 21 erinnere, dann wäre mir das ziemlich ferngelegen. Ich glaube, ich war da ganz neugierig auf die Welt, wollte raus und verändern, alles Mögliche ausprobieren. Wieso sind Sie in dem Alter Franziskanerin geworden?
Also ich habe vorher noch eine Weltreise gemacht, tatsächlich eine Weltreise. Und dann war ich 3 Tage zu Hause und konnte noch meine Sachen wieder ordnen und dann bin ich tatsächlich eingetreten. Ich hatte auch so einen Lebenshunger. Ja, ich habe alles Geld für mein Auto und für Reisen verbraucht und dann irgendwann kam mein Herz nicht zur Ruhe, trotz aller Reisen. Und dann habe ich gedacht, ich muss es versuchen mit diesen Frauen, die mich so inspirieren. Und das waren die Franziskanerinnen in Münster, St. Moritz.
Das heißt, Sie wurden inspiriert von diesen Franziskanerinnen, da hatten Sie schon Berührung mit ihnen?
Ja, im Grunde entstamme ich einer Familie, die ein Traditionsgeschäft hat, ein Traditionscafé, Restaurant an einem Ausflugsort. Und ich als Ältere von den beiden Mädchen hätte naturgemäß dieses Café in Familientradition übernehmen sollen. Und als da immer öfter die Sprache darauf kam, da dachte ich, ich muss hier raus. Das ist mir zu eng. Ich will das nicht. Ich muss weg. Und überall, wo ich dann landete, um ein bisschen Geld zu verdienen, im alten Pflegeheim, in einer Kinderklinik, überall traf ich auf meine heutigen Mitschwestern, obwohl es viele verschiedene Ordensgemeinschaften gegeben hätte in unserer Region. Aber ich traf nur auf meine heutigen Mitschwestern. Das ging mein ganzes Leben lang so, bis ich dann eintrat.
Mit dem Ordenseintritt haben Sie auch einen Namen sich ausgesucht. Das ist bei Orden so, dass man sich einen neuen Namen gibt. Der ein oder andere beneidet Sie vielleicht darum, den eigenen Namen wählen zu können. Ich bin mit meinem Namen Veronika eigentlich ganz zufrieden mittlerweile. Am Anfang, also als Kind fand ich es auch nicht so schön, aber ich habe mich ganz gut damit arrangiert. Maria Magdalena ist ja ein besonderer Name. Wie kam es zu dieser Wahl?
Also ich konnte als Novizin noch nicht genau sagen und artikulieren, was mich an dieser Person fasziniert. Aber es war für mich irgendwie eine Person, die mich angezogen hat aus der Nähe Jesu. Auch aus der bleibenden Nähe Jesu heraus war das eine Frau, die mich ja irgendwie geistvoll berührt hat. Und erst im Laufe meines Ordenslebens habe ich natürlich Bücher, Texte über sie gesammelt und dann hat sich in mir so etwas gebildet, was ich heute sage, Maria Magdalena ist die Schwester der Brüder Jesu. Also ist eine Frau, ohne deren Zeugnis wir heute entweder gar nicht oder sehr viel später über Jesus erfahren hätte. Sie ist die Gesandte Gottes. Und ich versuche das so zu leben, so weiter zu erzählen, wo es auch immer mir möglich ist heute. Mhm.
Gesandte Gottes, es klingt so ein bisschen wie auch Prophetin. Das hat man ja oder hat die katholische Kirche auch über Maria, die Mutter Jesu gesagt. Aber bevor wir zu Maria kommen, also der Mutter Jesu eben, was ist für Sie das Unterscheidende zwischen Maria, der Mutter Jesu, und Maria Magdalena?
Also es sind beides Frauen, die in der Nähe Jesu gelebt haben, die die Nähe Jesu gesucht und auch ausgehalten haben, beides. Und ich glaube, das Muttersein auf der einen Seite, die Figur der Mutter und der berufenen Jüngerin andererseits bei Maria Magdalena hat vielleicht doch noch einen anderen Schwerpunkt, aber es dient dazu, die Frau im Rahmen der Verkündigung in den Vordergrund zu stellen.
Und das eben, Sie haben es gerade betont, dass bei Maria Magdalena die Beziehung zu Jesus eine selbstgewählte war. Also bei Maria kann man das natürlich irgendwie auch sagen, aber eben sie ist gleichzeitig biologisch Jesu Mutter. Oder es wird ja oft gesagt, mit ihrem Ja dazu, dass ihr verkündet wurde, sie würde einen Sohn gebären, hat sie auch eine gewisse Wahl getroffen oder hat sie diese Freiheit gehabt? Kann mich erinnern, als Schülerin, Oberstufe, Religion, Unterricht. Ich habe meinen Religionslehrer dadurch provoziert, dass ich sagte, naja, die war ja nicht verheiratet, wurde schwanger. Ist ja klar, dass sie dann sagt, naja, das Kind ist vom Heiligen Geist. So, mein Religionslehrer hat dann also sehr drastisch reagiert und ich war dann einige Wochen total eingeschnappt, habe mich gar nicht mehr beteiligt. Wie ist das mit der Freiheit von Maria für Sie in der Wahl, Ja zu sagen zu ihrer Schwangerschaft oder zu dieser Gottesbeziehung auch, die sich darin ausdrückt?
Also es ist überliefert, dass sie ja genau nachfragt. Das finde ich immer erstens mal sehr sympathisch, wie das alles vonstatten gehen soll. Das finde ich sehr menschlich, das finde ich auch sehr realistisch. Und für mich ist Maria tatsächlich eine Person, die was Seltenes in sich verbindet, nämlich Realistin zu sein und auch Visionärin. Also einerseits zu sagen, ja, und wie geht das jetzt mit deinem Angebot? Darin sehe ich auch, dass Gott nicht ohne uns Menschen sein will, nicht ohne diese Miriam von Nazareth sein will. Also sie ist Realistin, das ganze Leben oder Teile des Lebens begleitet sie ja, Jesu, also sie ist Realistin unterm Kreuz, natürlich, so ist es überliefert. Und auf der anderen Seite, wenn wir ihr Magnificat hören, ist sie eine Visionärin und so eine ganz krasse Frau. So, und das beides zusammenzubringen, das finde ich schon eine gehörige Portion Heiligkeit, ja.
Das Magnificat ist für mich auch tatsächlich eine der stärksten Seiten. Oder da zeigt sich Maria wirklich als Umstürzlerin quasi. Ich mache hier mal
meine Seele
einen kurzen Einspieler mit dem
Magnificat. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig.
Wie wird eine Marienfrömmigkeit, Frömmigkeit ist ein etwas angestaubtes Wort im Deutschen, Spiritualität sagt man heute eher. Gibt es eine Marienspiritualität in Ihrem Kloster oder bei Ihnen persönlich?
Also in unserer Klostergemeinschaft haben wir bestimmte Riten und Zeiten, wo wir an Maria denken, zu ihr beten. Das ist so dieses Berufungsgebet Mariens, also der Angelus, den wir dreimal am Tag beten. Und den beten wir in verschiedenen Sprachen, weil wir einfach zwei indische Mitschwestern im Konvent haben und wir können jetzt alle sechs können das Gegrüßet seist du Maria auf Hindi singen. Also das ist schon auch etwas Schönes, ein Reichtum. Aber den Angelus, also dieses Berufungsgebet der Maria, das beten wir dreimal am Tag. Und am Ende des Abendlobes singen wir auch einen Marienhymnus, also ein Lied zu Maria, das Maria in der Zeit des Advent, der Fastenzeit, der Weihnachtszeit, der Osterzeit eben beschreibt, als die, die sie in dieser Zeit des Kirchenjahres auch für uns sein will.
Wenn ich mich an meine katholische Sozialisation erinnere, Marienfrömmigkeit hat da kaum eine Rolle gespielt. Ich kann mich erinnern, als Kind bin ich mit einer Freundin mit dem Fahrrad über die Wiese gefahren, weil am anderen Ende dieser Wiese so ein Bildstock stand, ein Martal. Da war eine Marienfigur drin.
Die haben wir sehr gern geschmückt, aber ich glaube fast, dass das Blumenpflücken und diesen Bildstock schmücken fast wichtiger war, als was da jetzt drin zu sehen war.
Angefangen, mich mit Maria zu beschäftigen, habe ich dann im Studium, als es um Mariendarstellungen ging. Da gibt es ja wunderschöne und es gibt unheimlich viel Kitsch, wo Maria als körperlose, blasse junge Frau süßlich dargestellt wird. Und da wird einem oder wurde mir noch einmal sehr deutlich, in was für einem engen Korsett Maria eigentlich steckt oder was für komische Bilder wir von ihr haben, aus denen man sie eigentlich befreien müsste.
Wie kann man sie befreien? Ja. Ich glaube, es gibt so eine Art der Frömmigkeit, der Spiritualität, marianische Spiritualität, Frömmigkeit, die so immer gleich bleibt und wo es Bilder gibt, die wir kennen, da ist Maria immer blau gekleidet und so eine mit dem weißen Schleier und ich glaube, das ist sie vielleicht auch, aber für mich hat sie so viele Gesichter und so viele Facetten, diese Maria, diese Miriam, dass ich sie niemals in ein Bild packen könnte. Und ich glaube, gerade in der Theologie ist es ja so schwierig mit der Maria manchmal, dass sie von dem Dienenden und Betenden und von dem Muttersein wegkommt, von dem Magdsein, dass ich für mich nochmal einen neuen Ansatz gefunden habe. Ich glaube immer, dass Maria, wie auch die Maria von Magdala, dass das zum Beispiel Frauen wären, die uns wegweisen könnten, jesuanische Wurzeln heute nochmal zu verstehen. Also die uns leiten könnten im Sinne Jesu. Ich wundere mich jedes Mal darüber, wenn es um diese Apostelnachfolge geht, dann werfen sie das los, die Jungs und Barnabas oder Matthias, wer soll denn der Nachfolger werden, damit es 12 bleiben? Und ich wundere mich jedes Mal darüber, warum das nicht dann Maria oder die Maria Magdalena sein könnte, weil sie erfüllen genau die Bedingungen, die die Apostel an sich selber stellen, nämlich eine Person, die von Anfang an das Leben und Wirken Jesu begleitet hat. Das ist für mich, glaube ich, auch eine Abwehr unserer Kirche, auch unserer männerbestimmten Kirche, dass Maria so schwer wegkommt von dem Muttersein, von dem Dienen, von dem Annehmen, von dem eher passiven, anstatt auch aktiv eine Leitungsrolle übernehmen zu können.
Schwester Maria Magdalena, Sie sprachen gerade von Maria als Apostelin. Das ist ja ein ganz erstaunlicher Titel. Den hat ja, glaube ich, nur eine Frau in der Bibel, Junia, die ganz lange als Junias gelesen wurde. Also der Name wurde vermännlicht, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass eine Frau eine Apostelin ist. Was würde sich ändern, wenn Maria tatsächlich als Apostelin anerkannt worden wäre? Oder was wäre anders gelaufen?
Ja, man kann fantasieren, was in der Geschichte passiert wäre. Aber ich glaube, wenn man Maria in dieser Funktion der Weisenden, der Lehrenden, der Leitenden ernst genommen hätte und die ein oder andere Frau natürlich auch, Maria von Magdala, die Junia, ich glaube, dann hätte schon es die Möglichkeit gegeben, dass unsere Kirche heute doch eine vielfältigere wäre. Das glaube ich schon. Also der Papst Franziskus hat ja der Maria Magdalena den Titel Apostola Apostolorum, also Apostelin der Apostel, zurückverliehen. Aber auch das Gebet dazu finde ich jetzt nicht so einleuchtend und erhellend, sondern das trifft so ein bisschen auch diese alte Schiene, dass man die drei Marien absichtlich vermischt hat, damit nicht so ein klares Bild einer bekennenden und gesandten Frau vor Augen hat. Ne?
Ja. Ja, bei Papst Franziskus und seinem Frauenbild habe ich sowieso so ein bisschen meine Probleme, weil er ja schon sehr stark entweder dieses mütterliche
in den Vordergrund stellt oder eben Maria als Jungfrau. Das ist natürlich ein ganz starkes Zeichen. Die Jungfräulichkeit soll auf die Besonderheit Jesu eigentlich hinweisen. Aber man kann Jungfräulichkeit auch anders interpretieren. Was ist denn Ihre Weise oder Ihre Sicht darauf?
Also erstmal war Maria eine junge Frau. Das können wir nicht wegdiskutieren in diesem Kulturkreis schon. Sie war eine junge Frau und von daher war sie Jungfrau. Natürlich ist sie in einer besonderen Weise in den Dienst genommen, Gottesmutter zu werden. Das ist unbenommen, aber erstmal war sie eine junge Frau. Und ich glaube, man kann das betonen, aber man muss die Dinge in unserer Kirche nicht überhöhen, die es Menschen erschwert, einen Zugang zu schaffen zu unserem Gott, der mit uns sein will. Das ist so ein bisschen meine leise Kritik an der Stelle.
Mhm, mhm. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Geht bei Jungfräulichkeit noch was anderes durch den Kopf. Es bedeutet ja auch, dass sie ohne einen Mann auskommt. Also es ist, hat auch ganz viel von, sie ist selbstständig. Also hat natürlich eine enge Gottesbeziehung und bringt dadurch eben diesen Selbststand und eine gewisse Abhängigkeit oder Beziehung und Selbstständigkeit in ein gutes Gleichgewicht. Das ist vielleicht auch etwas, was wir tatsächlich zum Vorbild nehmen könnten. Bei uns wird entweder dieses Beziehungshafte betont oder die Selbstständigkeit. Und in der Figur von Maria kommt vielleicht tatsächlich beides auf eine sehr fruchtbare Art zusammen.
Ja, und ich erlebe ja auch in unserer Kirche, wir haben unsere Klosterkirche, ist ja eine Liebfrauenkirche und wir haben dort ein Bildnis von einer Schutzmantel-Madonna, also einer Maria, die den Mantel weit auslädt zum Schutz, die zwei Weltkriege überstanden hat, im Gegensatz zum Kirchenbau. Und ich sehe ja, wie heute hochgebildete Menschen und Flüchtlinge eine Kerze bei dieser Maria anzünden und das natürlich auch ein Blick ist, dass da jemand als mütterliches Wesen ist, wo ich hingehen darf, wo ich mein Herz ausschütten darf, wo ich beten darf, wo ich hoffen darf. Also ich will dieses Mütterliche überhaupt nicht abtun, aber es ist eine Seite meiner Maria, meines Marienbildes.
Mhm, genau. Wo Sie gerade von Bildern sprachen, es gibt ja unheimlich viele Bilder, was auch zeigt, dass Maria immer auch eine Projektionsfigur war. Also jede Zeit hat sich ihre Maria vorgestellt, von der gotischen Dame über Max Ernst. Maria züchtigt das Jesuskind vor Zeugen, also so eine freche Darstellung. Haben Sie ein Lieblingsmarienbild?
Also mein Lieblingsmarienbild ist auf der Damiano-Ikone von Assisi, also das Bildnis, wo die Kreuzikone, wo Franz von Assisi gebetet hat vor diesem Kreuzbild. Und diese Maria ist so steht neben dem Johannes unter dem Kreuz und sie ist so eine gefasste. Sie steht da einfach, sie bleibt stehen. Sie zerfließt auch nicht in Tränen, sie steht da und hat ein unheimliches Standing, würden wir heute sagen. Sie ist eine mutige, stehende, dableibende Frau. Und das ist eins meiner Lieblingsbilder von Maria, ja.
Mhm, das klingt toll. Ich habe mich mit Marienikonen und Marienmosaiken in der alten Zeit ein bisschen befasst und findet da den Typus der sogenannten Glykophilusa, also der Süßküssenden, ganz schön. Das ist so eine ganz zärtliche Maria, die sich an den Kopf ihres Kindes schmiegt. Natürlich hat es auch was sehr Mütterliches, aber ja, ich finde, da ist so diese hehre, anbetungswürdige Frau ist so ein bisschen runtergebrochen auf eine, die ganz zärtlich sich dem Menschlichen zuwendet. Gefällt mir auch ganz gut. Schwester Maria Magdalena, fällt Ihnen noch ein Aspekt ein, den wir unbedingt noch erwähnen sollten bei Maria?
Also für mich ist das Wichtigste, glaube ich, tatsächlich, dass Maria vielfältiger gesehen wird. Also dass sie Realistin ist, dass sie das Leben besteht mit diesem außergewöhnlichen Kind und dass sie trotzdem Visionärin wird und bleibt. Also das ist für mich, diese Spannung ist für mich wirklich eine große in dieser Person, der Maria. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, dass Maria wirklich Realistin ist. Und zwar auch eine tatkräftige, nicht nur eine fragende, wie geht das Gott? Sondern auch, dass sie zu Elisabeth geht. Das war ja nicht so einfach, wie das in der Bibel beschrieben ist, sondern man musste die Erlaubnis der Familie haben. Man musste eine Reisegruppe finden, um übers Gebirge gehen zu können. Also da musste sie auch eine tatkräftige Realistin sein. Und dennoch eine Visionärin zu wissen, ja, es gibt etwas Großes, was mich trägt und es gibt eine Hoffnung, die mir sagt, dass Gott alles umkehren kann, was Menschen klein macht. Da sind wir wieder beim Magnificat. Genau. Also das ist etwas wirklich Großes für mich, dass sie das in sich, in ihrem Sein vereint hat.
Das ist ein tolles Schlusswort. Bei mir zu Gast war Schwester Maria Magdalena Jardin. Sie ist Leiterin des Internationalen Konvents und Leiterin des Gästeklosters Haus Damiano in Kiel und bietet geistliche Begleitung und wertorientierte Begleitung an. Außerdem ist sie auch als Seelsorgerin im Landtag von Schleswig-Holstein. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne, ich freue mich.
An Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie gerne das nächste Mal rein, wenn wir wieder etwas aus der Schublade ziehen.